Es folgt Werbung. Jedes Jahr am 28. Mai ist weltweiter Tag der Menstruationsgesundheit. Und dieses Jahr schon zum 10. Mal Jubiläum. Der Tag soll ein Bewusstsein für die Periode schaffen und dazu beitragen, Stigmatisierung, Tabuisierung und Periodenarmut zu bekämpfen. Das haben wir uns zum Anlass genommen, zusammen mit einer Expertin für Periodengesundheit eine Folge aufzunehmen, die dir dabei helfen darf, deinen Zyklus besser zu verstehen, offener und verständnisvoller damit umzugehen und deinen Kindern einen anderen, weniger stigmatisierten Zugang zu dem Thema zu vermitteln.
Apropos Aufklärung, vielleicht ist das ja auch ein ganz guter Anlass, mal genauer zu überprüfen, welche Produkte du eigentlich an deinen Körper und oder an den deines Kindes lässt. Denn gerade im Bereich der Periodenprodukte wird wahnsinnig viel Greenwashing betrieben. Da ist dann oft die Rede von beispielsweise einer Oberfläche aus Biobaumwolle oder es werden Formulierungen benutzt wie natural. Doch schaut man dann allerdings mal ein bisschen genauer hin, wird ganz schnell klar, dass oftmals von einem extra saugfähigen Kern oder von geruchsneutralisierenden Perlen die Rede ist. Dabei handelt es sich dann um Superabsorber und Überraschung, die sind dann gar nicht mehr so natürlich, denn sie werden aus Erdöl hergestellt. Das gleiche gilt übrigens für die Folien aus Polyethylen, die für den Wäscheschutz zum Einsatz kommen. Anders sind da die Produkte von NatraCare, die sich als Vorreiter auf dem Markt der natürlichen Periodenprodukte verstehen. Schon seit 1989, also inzwischen 35 Jahre, gibt es bei NatraCare Produkte für die Periode, fürs Wochenbett, für bzw. gegen Inkontinenz, die wirklich biologisch hergestellt sind. Fun Fact am Rande übrigens, die Gründerin von NatraCare erhielt letztes Jahr von König Charles III. Für ihre Verdienste um die Gesundheit von Frauen und die Umwelt einen Verdienstorden. So oder so, bei NatraCare kannst du dir wirklich sicher sein, ein komplett biologisch und nachhaltig produziertes Produkt zu benutzen. Alle Produkte sind chlorfrei gebleicht, ohne Chemikalien, kommen ohne synthetische Duft- und Farbstoffe aus und ohne ölbasiertes Plastik, denn hier wird eine Folie benutzt, die auf Basis von Maisstärke hergestellt wird. Zum einen, um die Plastikverschmutzung durch herkömmliche Periodenprodukte zu bekämpfen und natürlich, um eine echte, natürliche Alternative zu bieten. Die Produkte von NatraCare sind als komplett kompostierbar zertifiziert, finden wir mega. NatraCare-Produkte sind weltweit in über 80 Ländern erhältlich. Eine Übersicht der Verkaufsstellen in Deutschland findest du auf der Internetseite. Außerdem gibt es da noch viel mehr Informationen rund um das Thema Periodengesundheit. Schau einfach mal nach unter natracare.de. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge zum Zyklus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist.
Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen.
Und hallo ihr lieben Menschen da draußen, schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein Thema, was grob die Hälfte der Bevölkerung betrifft. Von euch da draußen wahrscheinlich viel, viel mehr Leute. Wir wollen reden über PMS und die Periode. Und deswegen haben wir uns die Expertin eingeladen. Liebe Anne, es ist so schön, dass du da bist.
Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung.
Hallo Anne, wie schön, dass du da bist.
Ich kriege schon wieder Gänsehaut im Gesicht. Immer wenn ich irgendwas ganz toll finde, kriege ich Gänsehaut im Gesicht.
Das kenne ich auch sehr gut, ja.
Oh, Gott sei Dank. Das beruhigt mich gerade ein bisschen. Anne, ich könnte jetzt einen Monolog halten über dich. Ich glaube aber, du kannst dich viel besser vorstellen. Willst du das mal eben in 2-3 Sätzen machen?
2-3 Sätze, okay. Ich bin studierte Wirtschaftsingenieurin mit Maschinenbau und da ist es natürlich total logisch, dass ich über den weiblichen
Mega,
Zyklus rede.
Mega, voll, ja, absolut.
Genau die Branche dafür.
Genau, komme auch aus einem Ingenieurshaushalt und hatte mit dem weiblichen Zyklus eigentlich nichts am Hut, außer ganz viele Beschwerden und war sehr genervt davon und wollte eigentlich teilweise auch keine Frau mehr sein oder mich einfach komplett operieren lassen, alles raus, keine Beschwerden mehr haben. Und dann hatte ich mein erstes Kind gekriegt und konnte mich um mein Kind nicht kümmern, weil ich sehr schnell die erste Periode wieder bekommen hatte mit höllischen Schmerzen. Und da hatte ich zum ersten Mal den Gedanken, das ist nicht normal, das kann nicht in der Natur sein, wenn ich so meine urbiologische Aufgabe Mama sein nicht erfüllen kann wegen dem biologischen Prozess. Und da habe ich Blut geleckt, haha, Wortspiel, und habe wirklich angefangen, ganz viel zu recherchieren und habe es geschafft, innerhalb von 3 Monaten schmerzfrei zu werden. Alle dachten, es Hokus Pokus klappt nicht. Dann habe ich meinen besten Freundinnen geholfen, denen ging es dann plötzlich auch viel besser. Und es kamen immer mehr Frauen zu mir, die gesagt haben, wie hast du das gemacht? Und dann habe ich ja angefangen zu YouTuben, einen Blog geschrieben, Instagram angefangen und irgendwann war die Nachfrage so groß, dass ich gesagt habe, gut, das ist jetzt mein neuer Job. Ich bin jetzt Zyklusexpertin. Ich helfe jetzt Frauen auf dem Weg zu beschwerdefreien Zyklen.
Richtig cool. Beschwerdefrei, du hast es gerade wirklich gesagt. Ne? Ich finde, Gut, wir werden zu dieser Beschwerdefreiheit auf jeden Fall noch kommen, schon aus persönlichem Antrieb heraus. Witzig, dass du gesagt hast, du hattest, wenn ich das richtig verstanden habe, ja vorher schon die Beschwerden, nach deinem ersten Kind ging das richtig los. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe tatsächlich meinen Körper erst checken gelernt, nachdem die Kinder da sind, oder da waren, da wurde das schlimmer. Aber lass uns vielleicht mal vorne anfangen. Also, wie ist das überhaupt? Was bedeutet Periode? Also ich könnte jetzt sagen, sie setzt wahrscheinlich irgendwie im Teenie-Alter ein und geht bis irgendwann in die Wechseljahre. Aber du hast da wahrscheinlich eine viel fundiertere Erklärung, was wir da eigentlich jeden Monat durchmachen dürfen.
Ja, die Periode, die begleitet uns quasi die Hälfte unseres Lebens, kann man sagen. Ab dem Teenie-Alter in der Pubertät, bis dann die Wechseljahre kommen, was quasi wieder eine umgedrehte Pubertät ist und dieselben Auswirkungen auch haben kann. Und in dieser Zeit dürfen wir einen regelmäßigen Zyklus haben. Und die meisten Menschen, die sich damit nicht auseinandersetzen, denken, die Periode ist so das Hauptereignis, weil das ist das Offensichtliche. Aber das viel Wichtigere passiert eigentlich zwischendrin, nämlich der Eisprung. Und den brauchen wir tatsächlich für unsere körperliche Gesundheit, weil nur nach dem Eisprung das Hormon Progesteron ausgeschüttet wird, was super wichtig für Haut, Haare, Knochen, Zellgesundheit, Nervengesundheit etc. ist. Und das wichtigste Ereignis ist, wie gesagt, der Eisprung, aber den kriegen die meisten Frauen gar nicht mit, sondern die merken nur, okay, ab und zu blute ich halt und das ist ziemlich nervig, wenn man Beschwerden hat und kümmern sich ansonsten gar nicht darum, was der Zyklus uns noch alles tatsächlich schenkt.
Ja, schenken, ich habe innerlich so ein bisschen das Tränen in der Auge tatsächlich, ich bin in den Wechseljahren. Die Hormone, die du gerade erwähnt hast, merke ich, dass die mir jetzt fehlen. Ich hätte sie aber vorher nicht gemerkt, dass sie da waren.
Mhm. Ja.
Ich glaube, genau das ist das, womit man sich nicht beschäftigt. Ne? Und ich glaube, heute, wenn wir Mama sind, natürlich haben wir unsere eigene Periode. Aber wenn dann auch die Kinder nachziehen in der Pubertät und sich damit auch auseinandersetzen, fangen wir eigentlich, so habe ich das zumindest bei mir empfunden, wieder bei Null an. Also das zu erklären, was passiert da. Ich meine, ich bin 70er Jahre geboren. Ich wurde ausschließlich über die Zeitschrift meiner Kindheit aufgeklärt.
Welche könnte das gewesen sein?
Ich weiß auch nicht.
Das Dr. Frühling, Sommer, Herbst und Winter hätte ich jetzt gedacht, aber...
Das war meine Aufklärung. Mehr hatte ich damals nicht. Und wenn ich mich jetzt heute mit meinen Kindern beschäftige, das ist schon nochmal ein anderer Schlag, was man da auch nochmal drüber liest. Also ich finde das total spannend, was da heute viel mehr an Wissen und an Nahbarkeit
dazu kommt. Und auch die Einstellung einfach dazu. Also bei uns war es so, als wir Teenies waren, da war es gar keine Frage, Pille drauf und gut. Dann hatten wir alle die gleiche, sodass wir auch alle mal untereinander tauschen konnten, wenn eine Freundin die vergessen hatte oder sowas. Das wurde gar nicht hinterfragt. Ich glaube, dass die Zeit dazu geführt hat, also die Zeit, die Gesellschaft allgemein, aber auch die Einstellung zu uns und unserem Körper, dass wir einfach ganz anders anfangen, uns mit Themen auseinanderzusetzen, dass wir sagen, okay, vielleicht möchte ich gar keine Hormone mehr nehmen, vielleicht bin ich durch mit dem Thema Pille. Und ich glaube, wenn wir uns mit dieser Pille in Anführungsstrichen betäuben, also ich habe sie selber unfassbar lange genommen und ich nehme jetzt gerade wieder eine aus anderen Gründen, aber man betäubt ja sämtliche Abläufe im Körper. Das heißt, du hast ja gar keine Chance, als Teenie-Mädchen deinen Körper kennenzulernen, wenn du halt direkt irgendwie Hormone draufkippst.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Also einmal war die Forschung einfach vor wenigen Jahren noch gar nicht so weit. Also der weibliche Zyklus, was für Auswirkungen das außerhalb von der Periode oder dem Eisprung und Kinderwunsch überhaupt auf uns Frauen hat, wurde einfach in den letzten 10 Jahren erst angefangen zu erforschen und anzuschauen. Vorher war es nur... Also eigentlich unwichtig, ne? Die Frau ist halt...
Es war ein Tabu sogar.
Ja,
also
genau.
Du durftest ja nicht drüber sprechen. Erinner dich mal an die Zeiten, wo man so unter versteckter Hand die Tampons irgendwie...
Also genau.
Ja. Bloß nicht laut sagen.
Es war peinlich, es war eklig und... Viele wussten auch gar nicht oder wissen auch heute noch gar nicht, was an ihrem Körper eigentlich passiert, außerhalb von der Menstruation, also in den ganzen Tagen dazwischen. Und dann, es kommt da natürlich eine Unsicherheit und eine Angst auch auf, gerade wenn ich dann auch Beschwerden habe. Und dann gibt es immer wieder die Erfahrung, man geht zu Ärzten, Ärztinnen, sagt, man hat Beschwerden, dann wird man nicht ernst genommen. Dann heißt es ja, das gehört einfach dazu.
Sie sind eine Frau, dann dazu, müssen Sie durch. Ja, genau. Dann müssen Sie jetzt durch, ist doch nur einmal im Monat.
Genau. Und das macht natürlich eine totale Unsicherheit. Und ich finde, das macht ja auch ganz viel mit unserem Selbstvertrauen und unserem Vertrauen in unseren eigenen Körper. Und das ist da kriege ich jetzt gleich wieder Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Weil wenn ich mir überlege, wie unwohl ich mich in meinem eigenen Körper früher gefühlt habe, wie oft ich mich von dem betrogen gefühlt gehabt habe, ja, mein Körper will mich ärgern, macht mir einen Strich durch die Rechnung etc. Das sind alles so Dinge, die ich immer wieder gesagt und gedacht habe. Und davon aber wegzugehen und zu sagen, nein, ich habe es tatsächlich in die Hand, ich kann meine Zyklusgesundheit beeinflussen, ich bin dem Ganzen nicht ausgeliefert. Es gibt Menschen, die mir zuhören und die mir glauben, dass es schmerzhaft ist, aber die mir auch zeigen, es gibt Wege daraus. Das macht so viel mit uns Frauen, mit unserem Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, mit unserem, ja, sich selbst wohl im eigenen Körper fühlen. Und das tun ja viele tatsächlich leider nicht. Und daher kommen ja auch ganz viele andere Selbstzweifel. Also ich kann es nur allen ans Herz legen, fangt euch mit eurem Zyklus an zu beschäftigen, damit ihr euch mit einem in der Körpermitte auch wirklich wohlfühlt.
Eigentlich will ich nur noch zuhören.
Voll. Du hast gesagt, Beschwerden lindern. Da werde ich jetzt ganz, ganz hellhörig. Natürlich erstmal, weil ich noch weiß, wie ich damals auch gelitten habe. Aber auch wenn ich heute sehe, wie die Kinder, man dachte, darf man da noch Kinder sagen?
Aber sind wir teilweise wirklich auch noch, ne? Also wenn du mit 10, 11, 12 zum Teil deine Tage bekommst, dann bist du ja eigentlich auch noch ein Kind.
Auch nicht so wenige, die das auch schon mit 9 haben. Also tatsächlich noch in der Grundschule.
Wird immer früher tatsächlich, ja.
Also Beschwerden denn dann, Anne?
Aber warte mal, bevor wir zu den Beschwerden gehen, lass mal noch einen Schritt zurückgehen. Also lass uns mal, du hast vorhin gerade gesagt, es gibt Phasen. Also der Zyklus ist aufgeteilt in verschiedene Phasen und die werden ja nicht alle mit Beschwerden besetzt sein. Wenn ich zurückdenke, kann ich ziemlich genau sagen, welche das sind und dass es ganz schön lange war, wenn man das alles gesondert betrachtet. Aber das ist ja vielleicht bei einem jugendlichen Körper noch anders oder generell bei jedem Körper anders. Erzähl mal, wie so ein Zyklus aufgebaut ist. Ich habe da diese Jahreszeitengeschichte im Hinterkopf, die ich überhaupt gerne mal verstehen würde.
Ja, sehr, sehr gerne. Also rein biologisch oder medizinisch sagt man, es gibt quasi die Phase von der Menstruation bis zum Eisprung. Das ist die Eireifungsphase, damit das Ei dann auch wirklich springen kann. Und danach, nach dem Eisprung, kommt die Luteal- oder Gelbkörperphase. Das klingt alles ein bisschen kompliziert. Und das ist quasi die Phase vom Eisprung bis zur nächsten Menstruation. So, und da sagt die Medizin, das sind so das
zwei Phasen.
Biologisch.
Okay.
Genau,
die kenne ich auch. Ja,
genau. So, jetzt ist es aber nicht so, dass die Hormone in der einen Phase da sind und von einer Sekunde auf die andere alle weg und die neuen da sind. Ja, also es ist nicht wie ein Schalter umstürzen.
Ja, tut mir leid. Ja, geil. Also, stellt euch mal vor, wir hätten wirklich einfach so einen Schalter und würden immer so einen Hormonschub freisetzen können, dann, wenn wir ihn brauchen. Das wäre ja mega.
Ja, und die Alten vor allem auch so mit Fingerschnipsen abbauen können. Ne? Das funktioniert eben nicht im Körper, sondern das ist eher ein fließender Übergang. Das eine wird mehr, das andere wird weniger. Und dadurch teilt sich das eigentlich eher in vier Phasen. Ich rede da ganz gerne von den inneren Jahreszeiten. Also der Zyklus beginnt ja mit der Menstruation, mit der Blutung. Und ich sage immer ganz gerne, das ist der innere Winter. Was machen wir nämlich ganz gerne im echten Winter? Wir ziehen uns zurück, wir kuscheln uns ein, wir brauchen was Warmes zu essen und zu trinken. Wir brauchen keine große Party, sondern nur die Liebsten um uns. Ja. Und das ist doch, wenn wir ehrlich sind, das, was die meisten Frauen auch sich wünschen, wenn sie ihre Periode haben. So, und danach kommt der innere Frühling. Das ist die Zeit, wenn die Eizellen reifen. Östrogen wird produziert. Östrogen schenkt uns Kraft, aber auch ganz viel mentale Stärke und Lust und gute Laune. Und das ist quasi wie im inneren Frühling. Die Blumen sprießen, ganze Vögel zwitschern durcheinander. Also es ist irgendwie so ganz viel los. Wir tanzen auf 1000 Hochzeiten. Und der innere Sommer, das ist die Zeit um den Eisprung, wo wir einen extrem hohen Schub an Östrogen haben. Also so viel Östrogen haben wir in keiner anderen Zyklusphase. Und das gibt uns nochmal extrem viel Power. Also viele merken, dass das dann nochmal ein großer Libido-Schub kommt, dass sie 1-2 Stunden weniger Schlaf brauchen und trotzdem fit sind, dass sie zu allen Sachen Ja sagen und sich gut in ihrem Körper fühlen, ja, dass man vielleicht auch mal das gewagtere Outfit anzieht und super wenig Selbstzweifel hat. Das ist der innere Sommer. Also ich sage mal, das sind Superwoman-Hormone, die da gerade ausgeschüttet werden. Und dann nach dem Eisprung sinkt das Östrogen ab, das Progesteron wird gebildet und das Progesteron ist so das Gegenteil zum Östrogen. Das sorgt eher dafür, dass wir so an allen Kleinigkeiten rumnörgeln, in Ordnung brauchen, feste Strukturen brauchen, also das absolute Gegenteil zum Vorher. Und damit kommen viele Frauen nicht zurecht, dass sich das so extrem wandelt. Und dann kommen ja auch die Herbststürme, sage ich ganz gerne. Also da kann man einen Altweimersommer erleben im Herbst, man kann aber auch ordentliches Gewitter erleben mit heftigen Emotionen, die alle auch da sein dürfen, wenn man sich anschaut, woher die denn eigentlich kommen. Und da ist das große Problem, dass es ja immer heißt, ach, kriegst du deine Tage, dann nehme ich dich gerade gar nicht ernst. Ja? Und viele Frauen ja auch selbst so zu sich sind und sagen, ach naja, das ist nur, ich bin nur überemotional, weil ich meine Tage kriege und gar nicht hinschauen, ja, was ist denn eigentlich das Problem gewesen? Warum haben denn meine Emotionen so rüber reagiert? Und ich sage immer ganz gerne, ist da wie bei einem Märchen und bei einer Lüge, es ist immer ein Funken Wahrheit da drin. Also geht da nicht über euch hinweg und sagt, die Emotionen sind zu viel, sondern sagt, wo kommen die Emotionen her? Vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt oder war zu sehr reagiert. Aber dass ich reagiert habe, das war richtig und war okay. Und da darf ich auch auf meinen Körper hören.
Sag mal, ich finde das erstmal krass. Ne? 4 Jahreszeiten erleben wir sonst in 12 Monaten. Das sind ja jetzt 28 bis 35 Tage im Schnitt.
Genau.
Bam, bam, bam. Was ich häufig höre, ich bin ja als Mama-Coachin mit meiner Praxis am Arbeiten und ich habe viele Frauen im Alter zwischen Ende 30, Anfang 50 im Schnitt. Und je älter Frauen werden, vorzugsweise so Anfang 40, schildern viele, dass sie das stärker spüren als jemals zuvor. Mehr Bauchschmerzen, mehr Brustspannen, mehr Launenhaftigkeit, dass sie selber sich selber schon nicht ausstehen können, dass sie dann sagen, oh, ich bleibe am besten mit meiner Decke im Bett und bevor ich mir noch Feinde mache. Ist es tatsächlich, je älter wir werden, dass wir das eher stärker wahrnehmen? Also liegt es daran, dass wir körpersensibler werden nach der Geburt der Kinder? Oder ist es tatsächlich nachweislich, dass ältere Frauen das tatsächlich krasser spüren, weil es so ist?
Oder ist es so, Also ich dachte, du warst fertig. Aber
ich wollte die Antwort haben.
Ja, ich weiß, aber ich will da auch genau aufsetzen. Da ist noch eine Zusatzfrage zu. Auch den Eisprung, habe ich häufig schon gehört, merkt man erst im älteren, also mit fortgeschrittenerem Alter überhaupt.
Mhm. Ich finde, das hat mehrere Komponenten. Also einmal muss man ja schon sagen, dass so eine gewisse Körperweisheit kommt. Ja, als Kind merkt man noch nicht, dass man krank wird. Mit Mitte 20 merkt man dann schon, oh, es könnte sein, dass eine Erkältung kommt. Und mit Mitte 30 hat man schon raus, ja, da kennt man schon die Frühwarnzeichen von Migräne, von Erkältung, von Magen-Darm. Also man weiß eigentlich schon genau, dieses Anzeichen, dann kommt das und das. Und das ist ja eine Weisheit, die man Stück für Stück entwickelt, weil man auch irgendwann mal anfängt, da hinzuhören. Als Kind achte ich noch nicht auf meine Körpersignale, so bewusst zumindest. Ja, intuitiv vielleicht schon, ich habe Hunger, ich bin satt. Aber nicht dieses, oh, da kommen diese kleinen Zeichen, das könnte bedeuten, dass ich irgendwann krank werde zum Beispiel. Und das ist natürlich auch eine Körperweisheit, die sich auch im Zyklus mehr widerspiegelt. Also, dass wir dann viel genauer darauf achten, wie äußert sich das. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, sowohl mit der Geburt des ersten Kindes als auch generell mit dem Älterwerden verkraftet der Körper nicht mehr so viel, beziehungsweise kommt immer wieder eher an seine Grenzen. Und gerade dieses PMS, also die Beschwerden vor der Periode, aber auch, finde ich, auch die Menstruationsbeschwerden selbst, die sind in meinen Augen vor allem eine Aussagekraft, wie erschöpft dein Körper ist, sowohl mental als auch körperlich. Und sind wir mal ehrlich, Schlafmangel hat jeder Mensch nach der Geburt des ersten Kindes. Und ich habe jetzt schon 2 und eigentlich sollten die aus dem Größten raus sein, aber wenn die bei mir sind, habe ich immer noch Schlafmangel. Kann ich machen, was ich will. Gestern bin ich um 19.30 Uhr mit den Kindern ins Bett, mit dem Kleinen und habe geschlafen bis heute 6.30 Uhr. Jetzt fühle ich mich ausgeschlafen, aber ich kann nicht jede Nacht so viel schlafen. Mhm. Und dieser Schlafmangel macht sich eben nicht nur in Müdigkeit bemerkbar, sondern auch, wir sind viel empfindlicher auf Schmerzen, auf Stimmungsschwankungen etc. Und unser Schlafbedarf verändert sich je nach Zyklusphase. Und wenn ich das nicht weiß, dann kümmere ich mich eben auch nicht ausreichend um meinen Zyklus und dann sind die Beschwerden intensiver. Und umso älter ich werde, umso empfindlicher bin ich auf Schlafmangel. Ja, also eine Anfang 20-Jährige verträgt Kinderkriegen, wenn man ehrlich ist, eigentlich viel besser, ist vielleicht mental noch nicht so reif, als jemand, der ja Mitte 30 ist oder vielleicht sogar Anfang 40.
Wie seid ihr weniger Bedürfnis einfach noch anders um. So. Sie ist ja auch viel wach, nur aus anderen Gründen wahrscheinlich. Aber das ist total krass, weil es ist ja aber nicht nur der Schlaf, der das ganze Beschwerdethema lenkt. Lass uns mal jetzt vielleicht über die Beschwerden sprechen. Erstens würde mich interessieren, gibt es eine Faustregel, wann in welcher Jahreszeit ich mit schlimmen und schlimmsten Schmerzen zu rechnen habe? Und zweitens, wie gehe ich damit um? Wie kriege ich die weg?
Also ich finde, ganz grundsätzlich darf man sich erstmal, also vielleicht 2 Einstellungsfragen. Einmal, die meisten gehen davon aus, Beschwerden gehören dazu. Und da gibt es eben das Problem, dass wir von häufig auf normal schließen. Also 80% der Menschen in Deutschland, der weiblichen Menschen, haben Beschwerden mit dem weiblichen Zyklus. Und wenn man das so von so vielen hört, geht man davon aus, ja, muss ja normal sein. Inzwischen bin ich der Überzeugung, nein, das ist nicht. Weil alle, die bei mir im Programm waren, haben am Ende definitiv weniger Beschwerden gehabt. Sehr viele sind sogar komplett beschwerdefrei geworden. Ich sage immer, außer man hat eine biologische Grunderkrankung. Ja, also ich rede von gesunden Menschen. Mhm. Gesunde Menschen brauchen keine Beschwerden haben. Das heißt jetzt nicht, dass sie selber dran schuld sind. Auch da möchte ich wieder ganz vorsichtig sein, weil viele dann gleich wieder denken, oh Gott, das bin ich also selber schuld. Nein, uns fehlt einfach das Wissen, wie wir mit dem Zyklus umzugehen haben, was der Körper tatsächlich auch braucht. Und das ist einmal eben dieser Schlafmangel. Das ist aber auch, was die Ernährung angeht. Wir brauchen unterschiedlich viele Kalorien, zum Beispiel je nach Zyklusphase. Und wie sind wir alle drauf, wenn wir hungrig sind, kennen wir von unseren Kindern. Bei uns selbst sagen wir immer, nein, wir sind nicht so empfindlich auf Hunger. Doch, aber wenn wir ehrlich sind, Genau, sind wir das genauso auch wie Kinder. Und wenn wir uns nicht genügend Essen geben in der zweiten Zyklusphase, also vor allem im inneren Herbst, dann werden wir schnell unterzuckert, dann werden wir schnell hangry, sagt man im Englischen, ja. Also ja, gereizter.
Also hangry, hungrig und ärgerlich. Also,
hangry, genau.
Ja, okay.
Genau.
Willkommen, es dauert ein bisschen.
Alles gut, alles gut. Und das zeigt sich dann natürlich auch wieder in Beschwerden, sowohl emotional als auch körperlich. Also dass die Emotionen viel schwieriger zu kontrollieren sind, schneller überschießen. Also Ernährung und Schlaf sind wirklich eine der größten Stellschrauben, die man da drehen kann, um seinem Zyklus zu geben, was er braucht. Und ich bin inzwischen dazu übergegangen, dass ich sage, fangt erstmal an, eure Beschwerden zu lindern. Es gibt viel mehr als Tee, Schmerztablette und Wärmekissen oder Kirschkernkissen oder so, was ja so die Standards sind. Und dann heißt es gleich, naja, ansonsten nehmen sie die Pille. Sondern es gibt viel mehr Möglichkeiten, damit es deinem Körper wirklich gut geht, dass du deine Beschwerden lindern kannst, dass du überhaupt erstmal merkst, du hast Einfluss darauf. Und wenn dich das motiviert und du merkst, ja, tatsächlich, ich habe es in der Hand, dann kannst du an vorzubeugen. Weil die Zyklusphasen bauen ja aufeinander auf. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist die Menstruation das Finale, das Ergebnis von dem Zyklus vorher. Ja, also je nachdem, wie der Zyklus vorher gelaufen ist, wie die Hormone vorher waren, baut sich die Gebärmutterschleimhaut unterschiedlich auf und dementsprechend blutet sie dann unterschiedlich auch ab. Wir sagen eigentlich, okay, Zyklustag 1 ist Menstruationstag 1, aber wie die Menstruation abläuft, ist Ergebnis vom Zyklus vorher. Das heißt, man kann ganz viel in den beschwerdefreien Tagen tun, damit die Beschwerden gar nicht erst kommen. Also erst lindern, dann vorbeugen und dann Stück für Stück Routinen für sich entwickeln, die gut in den Alltag auch integrierbar sind, damit wir nicht mehr so viel Arbeit da reinstecken müssen. Weil am Anfang ist es schon ein bisschen Arbeit, das alles zu lernen und bei sich selbst zu entdecken.
Ja, und das vielleicht auch ein Stück weit überhaupt erstmal anzunehmen oder uns zu erlauben. Also ja, ich weiß, dass andere Länder da viel weiter sind mit Menstruationsurlaubsgeschichten und solche Sachen. Da sind wir ja noch nicht. Also wir haben ja immer noch diese Prägung, bloß keine Schwäche zeigen, bloß nicht krank werden. Dann immer noch ganz hinten irgendwo dieses Tabu der Menstruation, über die wir bitte nicht öffentlich reden. Und sich dann hinzusetzen und zu sagen, weißt du was, ich lerne gerade meinen Zyklus kennen, ich lerne das zu akzeptieren und ich bin jetzt gerade mit dem Sommer durch und gehe in den Herbst. Ich habe eine Freundin, die macht das total krass. Also die ist da so drin und sagt, ey, ich würde voll gerne, aber weißt du was, ich bin im Winter und ich weiß, es ist weder für dich noch für mich gut. Das musst du dir aber erstmal erlauben. Also genau, da musst du ja erstmal hinkommen. Ich finde das mega spannend.
Ja, und gerade die deutsche Kultur ist ja tick jeden Tag gleich, sei verlässlich, sei ja so ein kontinuierlicher,
weiß ich nicht. Eine Normgestalt.
Genau, genau.
Du hast vorhin gesagt, es gibt noch, Entschuldigung, jetzt falle ich dir gerade ins Wort, aber diese Frage muss ich stellen. Du hast vorhin gesagt, es gibt so viel mehr als Kirschkernkissen und jetzt hast du eben schon gesagt, es baut darauf auf. Aber was gibt denn tatsächlich vielleicht, was du an dieser Stelle unseren Mamsterinnen mitgeben kannst? Aufbauen, ja, okay, aber gibt es hier eine Schatzkiste, aus der du auch plaudern kannst?
Ja, ja, Schokolade. Ich habe eine Schatzkiste. Alles, was der Seele gut tut, ist natürlich immer gut. Also Schokolade ist natürlich total erlaubt. Und ansonsten kommt es so ein bisschen drauf an, was denn eigentlich die Ursachen sind und wo die Beschwerden liegen. Es kann zum Beispiel sein, dass der Beckenboden verkrampft bei Regelschmerzen. Den kann ich lockern durch zum Beispiel das Pferdepusten, also dieses machen, ja.
Wir alle aus dem Geburtsvorbereitung.
Genau, und genau das Gleiche. Ne? Ich sage immer, Menstruation ist eigentlich eine Mini-Geburt, nur mit weniger großem Geschenk am Ende. Also das sind nämlich dieselben Muskulatur, die da arbeitet, fast dieselben Hormone auch, die da arbeiten, in einem deutlich geringeren Anteil natürlich als bei der eigentlichen Geburt, aber es ist sehr ähnlich. Das heißt, Beckenboden entspannen ist wichtig. Dann ein Fehler, den viele machen, ist die Luft anhalten bei Schmerzen und verkrampfen. Mhm. Gebärmutter ist ein Muskel, die will arbeiten während der Blutung. Ja, also die will sich zusammenziehen, locker lassen. Das heißt, die braucht eigentlich Entspannung. Also eher tief in den Schmerz einatmen, Atemübungen machen, länger ausatmen als einatmen. Das kann alles helfen. Und dann gibt es tatsächlich ja auch ein paar Übungen, wie man sitzen, liegen, stehen kann, um sein Becken auch zu öffnen. Also wirklich auch wie bei Geburtsvorbereitung. Ja, das, wie habe ich meine Knie, wie öffne ich die Hüftknochen etc. Also es gibt ja ganz viele Übungen auch, um den Hüftbeuger zum Beispiel zu dehnen. Also man kann da ganz, ganz viel machen, um in eine beschwerdefreie Position auch zu kommen.
Mir schießt gerade in den Kopf, wie selbstverständlich gehen wir Schwangeren mit unserem Körper sorgfältig um und liebevoll und pflegen ihn, umsorgen ihn. Es ist so wahnsinnig nachsichtig mit uns. Wie schade, dass wir es nicht automatisch auch in unserer Menstruation machen. Ich meine, das ist ja eigentlich, du hast das gerade so schön gesagt, eine Mini-Geburt. Wenn ich mir vorstelle, 12-mal im Jahr eine kleine Mini-Geburt ohne großes Geschenk. Aber warum fällt es uns tatsächlich doch immer noch so schwer, das auch wirklich liebevoll mit uns zu gehen, anstatt, ja gut, ich weiß, woher es kommt, unsere Kinder.
Weil wir es nicht gelernt haben.
Aber es ist so schade, ne? Weil wie schön wäre das, wenn wir uns das erlauben, so wie Judith eben von ihrer Freundin erzählt hat, die sagt, ich habe Winter, ich bleib heute mal lieber zu Hause. Wie schön wäre das, wenn das tatsächlich viel alltagstauglicher erlebt wird, dass Freundinnen, aber auch Partnerschaften darüber ganz normal reden können und sprechen dürfen und sich auch um Sorgen vielleicht genau in den Momenten, ohne dass es dann so ein bisschen abfällig kommt, dass ja der Tag oder was. Schade. Also Mini-Geburt finde ich tatsächlich schön.
Genau, aber das ist ja eine super Erkenntnis, die dir jetzt vielleicht auch die Kraft und die Motivation gibt, das in Zukunft anders zu machen, zu sagen, und schön, du hast gerade eine Mini-Geburt, vielleicht auch zur Tochter, das bedeutet, du darfst dich jetzt ausruhen, das ist für deinen Körper anstrengend, du darfst jetzt mal ruhiger machen. Und in Amerika gibt es gerade irgendwie so eine Welle, wo man dann Period-Tablet quasi, also so ein Tablett oder ein, wie sagt man, ein Brettchen, wo dann Schoki und dann noch Schmerztabletten, aber irgendwie auch noch andere süßen Sachen sind, quasi einfach so ein schönes kleines Geschenk, was man sich jedes Mal macht oder kriegt vom Partner, von der Mutter, wem auch immer, wenn man die Menstruation kriegt. Und dann auch zu sagen, Menstruation bedeutet, dein Körper ist gesund. Ja? Also keine Menstruation zu kriegen, ist viel, viel schlimmer, als eine zu haben, die Beschwerden macht, weil dann kann man immer noch an den Beschwerden drehen, dass die weggehen. Aber Eisprung und Menstruation sind super wichtig für unsere Gesundheit.
Halt total schwierig, finde ich, weil ich habe das Gefühl, da passiert schon ganz viel. Also gerade wenn du in den sozialen Netzwerken unterwegs bist, wird PMS ja häufig thematisiert und gefeiert. Mittlerweile gibt es Caps, wo drauf steht PMS und Pullis und alles irgendwie cool. Und in einer bestimmten Bubble, in der würde ich sagen, wir uns bewegen, ist das Thema auch angekommen. Aber da sind ja nicht alle. Also du hast einfach noch wahnsinnig viele, leider vornehmlich Männer, die das einfach belächeln, die einfach irgendwie sagen, wie Imke gesagt hat, kriegst du deine Tage oder was, bist du so zickig. Noch schlimmer finde ich die Frauen, die das ja genauso machen, ja, die soll sich jetzt mal nicht so anstellen, ey, da müssen wir jetzt irgendwie alle durch. Und wenn du dann noch, und das setzt dem, ich komme auch mit den Redewendungen nicht so klar, dem fast die Krone auf, ist falsch, aber das ist halt noch so das Tüpfelchen auf dem I, wenn du dann im Biologieunterricht lernst, ja, also der Nachteil am weiblichen Körper ist, kriegst halt deine Tage. Und ich denke, wie kannst du denn Kindern, die da noch so nicht mal sind, das so formulieren, dass sie direkt irgendwie so eine Abwehrhaltung, Angst, Sorge entwickeln, dass das mit ihrem Körper passiert. Eigentlich sollte das wirklich in der Gesellschaft total okay sein, darüber zu sprechen, mit dem Flow sozusagen mitzugehen und sich wirklich zu erlauben, den einzelnen Phasen entsprechend zu agieren. Da sind wir aber irgendwie noch nicht.
Ja, und das, also gerade so kulturelle Sachen, die ziehen sich ja auch lange durch. Ja, es braucht da ein, zwei, die damit anfangen, die immer mehr anstecken. Das ist dann wie ein Schneeballsystem. Und das dauert natürlich, bis sich das zu allen durchgerungen hat. Und es wird niemals bei allen ankommen. Es wird immer Menschen geben, die konservativ dem gegenüberstehen. Aber sind wir mal ehrlich, das ist auch mit dem Wahlrecht für Frauen, das ist auch mit dem Arbeitsrecht für Frauen. Es gibt noch so viele Sachen, die wir seit Hunderten von Jahren versuchen, hier irgendwie durchzukriegen in Deutschland und wo wir einfach nie alle erreichen werden. Es sind einfach unterschiedliche Wertvorstellung. Und was du jetzt meintest mit in der Schule, also Schulbücher, wenn ich mir die durchlese, wie viel da auch falsch ist zum weiblichen Zyklus, ja, und einfach wirklich Fehlinformation verbreitet wird, da ja, könnte ich mich drüber aufklären.
Noch viel Aufklärungsarbeit. Genau. Unsere Zeit
muss
ein bisschen Spielverderber sein. Wir sind schon bei unserer Zeit. Abschließend gerne nochmal.
Vielleicht würde noch interessieren, was wir machen können. Wie der Satz anfing.
Einen Gegenpol zu schaffen, ja, zu sagen, okay, die Schule, die haben Bücher von vor 10, 20 Jahren, da ist das Wissen noch nicht richtig, aber wir wissen es besser. Wir können Menarche-Partys für die Mädels machen, wenn sie ihre erste Menarche, ihre erste Blutung kriegen. Ihnen wirklich das feiern, ihnen zeigen, dass das was Wertvolles und Tolles ist und ihnen das vielleicht auch vorleben oder zu ermöglichen, dass sie zumindest zu Hause im Alltag sagen können, ich bin in der Zyklusphase, ich brauche gerade Ruhe, Rückzug oder ich will heute Party machen und ich darf heute schusselig sein, ja. Also das auch wirklich zu erlauben, weil dann ziehen wir die Generation heran, die das viel selbstverständlicher macht. Und das auch mit unseren Jungs. Also meine Jungs wissen schon mehr über den Zyklus wahrscheinlich als einige Frauen da draußen. Mhm. Und ja, wir dürfen einfach die nächste Generation heranziehen, die das kann.
Voll gut. Das sind coole abschließende Worte. Anne, es war so schön, dass du Zeit für uns genommen hast.
Ja.
Ich weiß, auf deiner Internetseite finden Interessierte auch tatsächlich noch viel, viel mehr Infos. Fraulichkeit.de.
Genau, auch Instagram findet man mich unter Fraulichkeit. YouTube habe ich auch. TikTok habe ich, glaube ich, mal angefangen.
Wir verlinken das alles in den Shownotes. Und ich finde es auch ein mega spannendes Thema. Vielen, vielen Dank.
Vielen
Dank.
Ich
danke euch ganz herzlich für die tollen Fragen.
Super, ist gut. Dann haben wir es für heute im Kasten. Ihr Lieben, passt gut auf euch auf, vor allem im Herbst und Winter.
Sehr schön. Kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf.
Und bleibt gesund. Wir hören uns am Sonntag.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Ciao.